Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Bevor wir uns dem aktuellen Thema widmen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir wieder sehr nette Feedbacks bekommen haben und unter anderem hat uns Cäsar darauf hingewiesen, dass ich in meiner Folge über Johan Cruyff erwähnt habe, dass Ajax Amsterdam als erste niederländische Mannschaft den Landesmeisterpokal geholt hat. Was natürlich nicht stimmt, da Feyenoord kurz zuvor den Landesmeisterpokal gewonnen hat. Aber jetzt kommen wir zu unserer neuen Folge. Bevor wir unsere Reihe über den FC Bayern mit den Jahren 84 bis 87 fortsetzen, möchte ich heute über einen Fußballspieler sprechen, der zeitlich gut an diese Stelle reinpasst und der mir besonders aus meiner Kindheit und Jugendzeit in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht, weil er nicht der Superathlet war und auch immer gerne verbal einen rausgehauen hat, aber auch, weil er ein einfach guter Fußballer war und manchmal sogar wirklich überragend. Wir sprechen heute über Wolfram Wuttke. Wolfram Wuttke gehört vielleicht zu den Fußballern der 80er Jahre, dessen Namen auch heute noch echte Emotionen bei vielen weckt, jedenfalls die es miterlebt haben. Obwohl seine Karriere objektiv betrachtet vielleicht nicht so wirklich erfolgreich war, jedenfalls nicht wie bei anderen Personen, die wir bisher so im Podcast bearbeitet haben. Er hat keine großen Titel gewonnen. Er steht vielmehr exemplarisch für eine Spielergeneration, in der individuelles Talent, technische Brillanz und die persönliche Freiheit noch deutlich nach außen sichtbar war, als heute in diesem stark durchprofessionalisierten Fußball, wo jeder mehr nur so Phrasen von sich gibt und auf seine Ernährung achtet, in der Freizeit trainiert und ähnliches. Wolfram Wuttke war ein außergewöhnlich begabter Offensivspieler, dessen Karriere immer wieder, sagen wir mal, von Widersprüchen geprägt war. Es gab richtige Glanzmomente, aber auch viele Enttäuschungen. So eine richtige Anerkennung hat er vielleicht nie bekommen. Es war immer mehr so von Kritik. Teils wurde es so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, wenn über ihn gesprochen wurde. Aber er war einfach ein wirklich guter Bundesligaspieler. Und er war unter anderem auch Bronzemedaillensieger bei den Olympischen Spielen 1988, über die ich heute auch sprechen möchte. Aber fangen wir erstmal vorne an. Geboren wurde Wolfram Wuttke am 17.11.1961 in Castrop-Rauxel, einer Stadt im Ruhrgebiet, in der Fußball überall allgegenwärtig war. Die Region hat viele Profispieler hervorgebracht und der Wolfram Wuttke wuchs auch in so einem Umfeld auf, in dem das Spielen auf der Straße und auf Plätzen einfach zum Alltag gehörte. Der war halt schon sehr früh auch schon im Jugendbereich aktiv und schon früh zeigte sich seine außergewöhnliche Ballbehandlung und seine technischen Fertigkeiten, die er hatte. Während andere Jugendliche zu der Zeit vor allem über die Physis, Schnelligkeit oder Zweikampfhärte auf sich aufmerksam machten, zeigte sich bei Wuttke vor allem die Technik, die Spielübersicht und so eine gewisse Leichtigkeit am Ball, die zeigte, dass er eigentlich viel mehr gemacht ist, als, sagen wir jetzt, einfach nur so ein bisschen Fußball zu spielen. Vor allem seine Pässe und Schüsse mit dem Außenriss, die waren schon ganz früh sein Markenzeichen. Seine fußballerische Laufbahn beginnt in den 70er Jahren bei SG Castrop. Insofern hat Norbert Witschak, ehemaliger Spieler von Viktoria Köln, in einem Interview geschildert, wie er so in der Jugend war, denn er war sein C-Jugendtrainer. Und zur damaligen Zeit waren sie in der Endrunde um die Westfalenmeisterschaft, also für so eine Jugendmannschaft eine große Sache. Und mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld hätten sie das Endspiel gegen den FC Schalke erreicht. Und der Witschak, der berichtet jetzt in dem Interview, dass er sich sehr sicher ist, dass sie eigentlich so eine gute Truppe hatten mit dem Wolfgang Wuttke, dass sie auch die Schalker geschlagen hätten, die natürlich das Top-Team in dem Gebiet war. Aber er berichtet dann, dass Wolfram Wuttke in dem entscheidenden Spiel gegen Bielefeld 3 todsichere Chancen vergeben hätte. Er glaubt zu wissen, dass Wolfram Wuttke getroffen hätte, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt schon klar gewesen wäre, dass er zu Schalke wechselt. Und er meinte, der Wolfram Wuttke wäre halt immer schon so ein Schlitzohr gewesen. Als er nach dem Spiel zur Mutter von Wolfram Wuttke schaute, hätte er auch den damaligen Präsidenten Günther Siebert von Schalke gesehen, wie er der Mutter die Hand geschüttet hat. Und da hätte er Bescheid gewusst. Denn die Schalker, die kauften den Wuttke oder zahlten eine Entschädigung von 5000 D-Mark für den Wolfram Wuttke, damit dieser in der Schalke-Jugend spielt. Und der Wolfram Wuttke hat später mal gesagt, von den 5000 Mark, die man für ihn gezahlt hätte, wäre wohl bei SG Castrop nicht viel bei der Jugendmannschaft angekommen. Aber trotzdem war das natürlich eine große Sache, dass ein Spieler jetzt dann direkt in die Schalke-Jugend geht. Dazu muss man sagen, dass die Schalke-Späher schon ganz früh ein Auge auf ihn geworfen hatten. Denn der Wolfram Wuttke, der war schon als Jugendlicher als schon sehr selbstbewusst und er war so ein Trickser und vor allem konnte er millimetergenaue Pässe spielen, vor allem halt mit dem Außenriss. Und zudem hatte er noch einen richtig guten Schuss und vor allem hieß es, er hätte die richtigen Nerven auch für den Profifußball und auch den Killerinstinkt vor dem Tor. Und der Wechsel für Schalke war auch für den Wolfgang Wuttke was ganz Besonderes, denn sein Vater, der war riesiger Schalke 04-Fan und er selber eigentlich auch von der Jugend an. Und daher war es klar, dass er sich für die Knappenschmiede entscheiden wird und auch ein Knappe wird. Und das hat natürlich seinen Vater besonders stolz gemacht. Und der Vater hat dann auch bereitwillig immer den Fahrdienst gemacht, damit sein Sohn immer zu den Trainings im Schatten der Glückaufkampfbahn kommen konnte und dort teilnehmen konnte. Der Sohn von Wolfgang Wuttke hat es mal so beschrieben, sein Vater und sein Großvater wären absolut verrückte Blaue gewesen und sein Vater halt auch das ganze Leben lang. Und nach jedem Spiel hätte sein Vater als erstes geguckt, wie Schalke gespielt hätte. Und wenn Schalke verloren hat, dann hatten beide extrem schlechte Laune, auch wenn das eigene Spiel vielleicht ganz gut gelaufen ist. Sein Vater hätte das Ganze aber immer mit Ironie überspielt, nach dem Motto, was haben sich die Blinden denn da heute wieder zusammengekickt? Aber man spürte schon, dass ihm das wichtig war, beziehungsweise Schalke wichtig war. Nach außen hätte sein Vater immer den abgezockten Profi gegeben, doch zu Hause wäre er doch ganz anders gewesen und das Herz wäre halt immer bei Schalke gewesen. Bereits 1976/77 in seiner ersten Saison für die Schalker steht Wuttke dann im Endspiel der deutschen B-Jugendmeisterschaft, verliert dort aber mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Ein Jahr später führt der inzwischen 16-Jährige das Team von Trainer Heinz van Haaren zum Titel. Also schon der erste große Erfolg in der Jugend. Man gewinnt sogar das Finale gegen Hertha Zehlendorf, einem fulminanten 6:0. Und in seinem Jahrgang selber war Wutti, wie sie ihn alle nannten, absolut überragend. Und auch die anderen Jüngeren, so berichtet Volker Abramczyk, hätten immer ehrfürchtig zu ihm aufgeschaut. Viele Jugendspieler hat Wolfram Wuttke zu der Zeit regelrecht dominiert und zwar ohne viel Laufarbeit, erinnert sich sein früherer Trainer. Der war ein klassischer Mittelkreisspieler, führt dieser auf. Manche behaupten sogar, man habe den Mittelkreis eigens für ihn erfunden. Also läuferisch hatte er es schon in der Jugend nicht so sehr. Aber er wusste, wie er sich bewegen muss und in welchen Räumen er sich halt auch aufhalten muss. Und vor allem konnte er halt auch, was damals ja noch möglich war, weil das Ganze noch nicht so schnell und athletisch war, halt auch immer lange Pässe schlagen in die Spitze. Und das hat dann schon gereicht, dass man ihn ganz früh in die Profiabteilung hochgezogen hat. Bei seinem Bundesliga-Debüt soll er angeblich zu Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk gerufen haben, ihr faulen Schweine, lauft ein bisschen mehr. Also Respekt oder Ehrfurcht hatte der jetzt nicht wirklich. Man spielte im Übrigen gegen Bayer Uerdingen in diesem Spiel. Und man wusste dann halt schon, okay, der Junge, der hat Mumm. Für den jungen Wuttke bedeutete Schalke aber auch den Einstieg in eine Welt, in der Talent allein eben nicht ausreichend ist. Auch schon damals verlangte der Profifußball vor allem Disziplin, Anpassung und Konstanz, Eigenschaften, die ihm allerdings von Anfang an nicht so leicht fielen. Dennoch zeigte er bereits in den jungen Jahren, dass er echtes Bundesliga-Niveau hat. Also er etablierte sich relativ schnell und vor allem sein Spielverständnis, seine Technik, die hoben ihn dann halt schon von anderen Mitspielern, die wesentlich älter waren, ab. Vor allem fiel allerdings sein Verhalten auch auf, also so eine Unangepasstheit, selbst für die damaligen Jahre, auch im Vergleich zu anderen Mitspielern, kam da schon durch. In der Spielzeit 79-80 erreichte der gerne als Bewegungsminimalist bezeichnete Wuttke das dritte Mal das Jugendmeisterschaftsfinale mit Schalke, diesmal mit der A-Jugend. Das Duell geht mit 2:1 an den SV Waldhof Mannheim. Aber dem Aufstieg von Wolfram Wuttke selber stoppte das nicht. Denn, wie ich ja bereits gesagt habe, in dem Jahr hat er dann auch schon regelmäßig bei den Profis mitgespielt und überzeugte mit ganz frechen Aktionen. Und es gibt da so eine Geschichte, die überall immer so kolportiert wird, dass er als 17-Jähriger, noch ohne Führerschein natürlich, sich den Mercedes-Benz vom Schalke-Betreuer und Legende Charlie Neumann gekapert hätte und mit dem rumgefahren wäre. Das Ganze sei allerdings nur Halbwahrheiten, wie Wuttke später einmal berichtet. Es sei nämlich gar kein Mercedes gewesen, es sei ein VW Scirocco gewesen. Also gefahren ist er trotzdem. Er hat das auch gut erklärt. Er meinte, anders als in der Presse gestanden hätte, hätte er keine Ohrfeige von Charlie Neumann bekommen. Das hätte der nie gemacht. Ganz im Gegenteil, er hat ja auch erklärt, er brauchte das Auto, um zu üben, damit er den Führerschein besteht. Was er dann auch getan hat. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten von Schalke, die ja schon zur damaligen Zeit vorhanden waren, mussten sie den Youngster in der Winterpause der Saison 80-81 abgeben. Und zwar wechselte er zur Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach unter dem Trainer Jupp Heynckes. Da kann man sich ja schon vorstellen, ne? Jupp Heynckes, dem man ja einiges nachsagen kann, aber richtig locker war der jetzt nicht. Und dementsprechend gab es da schon früh Probleme. Trotzdem wird er erst einmal Stammspieler am Bökelberg, eben weil er so ein überragendes Talent hatte. Dazu muss man sagen, dass Borussia Mönchengladbach ja noch wenige Jahre zuvor eine echte europäische Top-Mannschaft war und drei Meisterschaften geholt hat. Also dass er in so frühen Jahren da hingewechselt ist, das war auch schon eine Riesensache. Trotzdem musste er da einiges dazulernen, gerade was so Taktikverständnis anging und vor allem halt auch sein Verhalten und seine Konstanz. Und das war von Anfang an ein gewisses Problem. Und der Jupp Heynckes, der hatte dann seine Probleme mit dem Wuttke und es gab da immer Auseinandersetzungen. Und wenn der Jupp Heynckes so wütend wurde, er war ja dann auch immer schnell rot im Gesicht und dementsprechend verpasste Wuttke ihm den Spitznamen Osram. Und der hat sich ja bis, sagen wir mal, in die 2000er gehalten. Also dieser Spitzname für den Jupp Heynckes Osram, der kommt halt von dem Wolfram Wuttke, weil der halt so rot wird wie eine Osram-Glühbirne. Trotzdem, obwohl es immer diese Probleme gab, was das Verhalten oder Ähnliches angeht, absolvierte er nahezu alle Pflichtspiele der Fohlen. Aber hier zeigte sich schon ein Grundmuster für seine gesamte Karriere. Starke Leistungen wechseln sich halt immer wieder mit relativ langen Phasen ab, in denen er die Erwartungen halt nicht erfüllte und nicht leistete, gerade wenn es jetzt schwierig war. Und der Trainer Heynckes und auch die Verantwortlichen, die sahen ja dieses Riesenpotenzial, waren dann aber immer zunehmend frustriert über die mangelnde Konstanz, die er dann an den Tag legte. Und schon damals gab es so die ersten Probleme auch mit seinem Gewicht. Denn es gibt das Gerücht, dass Borussia Mönchengladbach extra eine Waage angeschafft hätte für den Wuttke. Und der Trainer Jupp Heynckes verhängte dann sogar eine Geldstrafe, quasi pro Gramm. Und der Wolfram Wuttke hat dann vorsorglich schon mal direkt 1000 D-Mark auf den Tisch gelegt. Tatsächlich hat er nur ein Pfund zu viel gewogen, also es wäre gar nicht so viel geworden. Trotzdem hat man ihm dann gesagt, er hätte 500 Gramm zu viel Gewicht. Darauf soll er in seiner lockeren, selbstironischen Art gesagt haben, man soll keine Pfunde auf die Goldwaage legen. Das eine Pfund, das sei Reserve. Aufgrund dieser Auseinandersetzung allerdings war es dann so, dass man bei Gladbach auch bereit war, ihn wieder abzugeben. Und zwar ging er zunächst kurz zurück zu den finanziell jetzt genesenen Schalkern. In der Rückrunde 82-83 holten diese ihn dann halt zurück. Trotzdem steigt Schalke in dieser Saison ab und er verlässt Schalke schon wieder. Also hat er nur ein halbes Jahr gespielt und er wechselt dann zum HSV, der ja Anfang der 80er Jahre vielleicht die beste Mannschaft in Deutschland war. Also quasi noch eine Verbesserung. Er fällt quasi wieder die Treppe rauf und jetzt könnte man ja denken, gerade so bei dem HSV und dem Manager Günter Netzer, der ja selber ein Weltklasse-Spieler war, ein Mittelfeldspieler war, dann müsste es eigentlich klappen. Andererseits, Trainer beim HSV war Ernst Happel und der war ja jetzt auch eher von der grantigen Art und auch ein Disziplinfanatiker. Da war auch schon klar, da wird es irgendwann krachen. Und der Wuttke, der hatte ja auch erst eine große Klappe, denn er wettete bei seinem Wechsel zu dem HSV, ich mache mindestens 10 Tore. Und wenn ich das nicht mache, dann laufe ich barfuß durch Ahrensburg. Und natürlich hat er es nicht geschafft. Tatsächlich hat er in der Rückrunde 7 Tore geschossen, allerdings reichte das nicht, um 10 Tore insgesamt zu erzielen. Und tatsächlich hat er seine Wettschulden auch eingelöst. Und man muss ja auch sagen, der Wolfram Wuttke, der kam ja jetzt zum HSV, der ja frisch gebackener Europapokalsieger, der Landesmeister von 83 war. Und durch diesen Wechsel in 83 kam Wuttke sogar dazu, um den Weltpokal zu spielen gegen den brasilianischen Club Grêmio Porto Alegre. Er kam da sogar zum Einsatz, wurde eingewechselt. Allerdings verlor der HSV 2:1 gegen Porto Alegre. Trotzdem ein echtes Highlight für ihn. Aber schon kurze Zeit später kam es zu Problemen mit Ernst Happel, der eigentlich große Stücke auf dem Wolfram Wuttke hielt. Trotzdem kam es zu ersten Spannungen und der Wuttke, der hatte auch irgendwie so ein Händchen ins Fettnäpfchen zu treten. Bei einem Trainingsspiel brüllte er seinen Mitspieler an: "Nun spiel mal richtig ab, du Arsch!" Leider war der Mitspieler Günther Netzer, der Manager des HSV, der mal mitspielen wollte in diesem Trainingsspiel. Das kam nicht so gut an. Trotzdem zeigte Wuttke auch beim HSV phasenweise herausragende Leistungen. Aber vor allem war das große Problem Trainingsdisziplin, die nicht vorhanden war, und seine Unzuverlässigkeit. Und das gerade bei so einem Trainer wie Ernst Happel, der ein Welttrainer war, kamen immer größere Zweifel auf, ob das mit dem Wuttke überhaupt noch was Richtiges wird. Jedenfalls auf so einem hohen Niveau wie beim HSV. Tatsächlich nutzte Wuttke aber auch die Chancen einfach nicht, die man ihm dann halt auch gab. Der Ernst Happel sagte dann mal über ihn: "Heute ist er ein Genie, aber morgen ist er wieder Wurstel." Und das zeigt so halt diese Unkonstanz, die er halt an den Tag legte. Trotzdem nannte ihn der Happel auch mal den Zauberer am Ball, wenn es wirklich gut lief. Er wäre so ein Gassenjunge im Kopf, und das mag er eigentlich, weil das die Top-Spieler eigentlich wären, die auf der Straße aufgewachsen sind. Die hätten halt sowas Besonderes. Happel verlor dann aber auf Dauer die Geduld mit dem Wolfram Wuttke. Und er nannte Wuttke dann eine Biene, die keinen Honig gibt. Angeblich soll der Happel mal den Wuttke persönlich mit dem Motorrad eingeladen haben, nachdem dieser sich bei einem Waldlauf verirrt hatte. Also irgendwie war der auch so ein bisschen so ein Chaot, aber halt eigentlich ein Netter. Und nach 2 ordentlichen Saisons beim HSV fällt der Wuttke dann aber endgültig in Ungnade, vor allem bei Günther Netzer. Der Wuttke sagt auch selber, mit dem hätte er überhaupt kein gutes Verhältnis gehabt. Das sind ja auch völlig konträre Persönlichkeiten. Und gerade so ein Günther Netzer, der auch so viel erreicht hat in seiner Karriere, glaubt, der verliert dann eher schneller das Vertrauen in so einen Spieler, gerade wenn der dann nicht das bringt, was er vielleicht bringen kann. Im September 85 wird Wuttke dementsprechend komplett suspendiert und verlässt den Verein in Richtung Kaiserslautern. Und da ist eigentlich so seine größte und beste Zeit. Und er tritt dann auch so ein bisschen verbal nach. Über den Ernst Happel sagt er: "Naja, für den Alten war ich entweder Zauberer oder Wurstel oder Arsch. Am Ende war ich eigentlich nur noch der Arsch." Happel kontert dann fachmännisch in einem Interview: "Dem Wuttke, den haben sie doch ins Gehirn geschissen." Da sieht man mal, wie das so in den 80er Jahren lief. Also etwas rauer im Ton, wie das vielleicht heute rüberkommen würde. In Kaiserslautern hingegen erhielt der Wuttke erst einmal viel Vertrauen und er hatte eine neue Position. Er war jetzt der Chef im Mittelfeld, er hatte die Zehner-Position inne und das war eigentlich für ihn so die beste Position. Bei anderen, beim HSV und bei Gladbach, hat er oft auch außen gespielt, ne? Da hat er aber gar nicht die Geschwindigkeit dafür. Aber hier war eigentlich klar, man setzte auf ihn, und Trainer war der Hannes Bongartz. Der hatte erst die Idee, ihn als Stürmer einzusetzen, was er auch bei anderen schon mal gespielt hat, also ganz vorne, quasi, wie man jetzt zur heutigen Zeit sagen würde, eine falsche Neun. Das war damals aber auch nichts Ungewöhnliches. Und er wird dann halt der Mittelfeldregisseur bei den Roten Teufeln und hat da 4 gute Saisons auf dem Betzenberg. Er erzielt dann insgesamt 32 Tore für den FCK und entwickelt sich so einen richtigen Typen, also Art, die Spieler, die Fans eigentlich so mögen. Einer, der ist wie die anderen halt auch, ein ganz normaler Typ, und der hat so ein lockeres Mundwerk, und das hat er auch in Kaiserslautern. Und was ihn eigentlich auch so sympathisch machte, der hatte so 3 Leidenschaften: Essen, Trinken und Rauchen. Jetzt vielleicht nicht die Idealbesetzung für einen Fußballer, und er hat auch in dem Interview mal gesagt, was so seine Hobbys wären: halt Essen, Trinken und Faulenzen. Also ein Typ wie du und ich, würde ich sagen. Aber jetzt für einen Profi im Fußball vielleicht nicht so das Richtige. Und selbst in Kaiserslautern, wo man ihm wirklich viel Freiraum gegeben hat, was er auch später bestätigt hat, dass das eigentlich die schönste Zeit war, er eigentlich machen konnte, was er wollte, gab es dann nachher Ärger, eben weil auch da die Inkonstanz immer vorhanden war. Unvergessen ist eine turbulente Szene im Homburger Waldstadion am 9. Spieltag der Saison 86-87. Der FCK liegt bis kurz vor Schluss noch mit 1:0 in Führung und musste in der 85. Minute den Ausgleich hinnehmen. Allerdings war eigentlich offensichtlich, dass dem Treffer eine Abseitsposition vorausgegangen war, die der Linienrichter durch Heben der Fahne auch angezeigt hat. und dementsprechend brachen tumultartige Szenen auf, denn der Linienrichter hat die Fahne nachher wieder gesenkt und hat das Ganze zurückgezogen. Und der Wolfgang Wuttke, der war so richtig außer sich und vor laufenden Kameras, ging er auf diesen Linienrichter zu und schrie diesen an: Du scheißt dir doch vor dir selber in die Hose, du. Er bekam dafür dann die gelbe Karte. Allerdings kam das beim Trainer Hannes Bongartz und dem Verein gar nicht so gut an. Dazu muss man sagen, dass der Hannes Bongartz dann auch entlassen wird und durch den Trainer Josef Stabel ersetzt wird. Und das Ganze verursacht dann noch mehr Probleme. Denn mit dem kommt der Wuttke gar nicht so richtig klar. Und es kommt dann halt auch zu Streitigkeiten. Und grundsätzlich möchte der Wuttke dann den Verein auch verlassen. Allerdings setzt Kaiserslautern Ende 89 die Ablöse derart hoch, dass viele Interessenten einfach abspringen. Und das macht den Wuttke dann wieder sauer. Das gibt ihm halt auch diesen Ruf des Enfant Terribles, macht ihm dann wieder alle Ehre. Er spielt dann so völlig lustlos, überheblich vor den Fans, auch in Heimspielen. Und das macht dann aber auch die Fans richtig sauer. Dann ist er auch noch verletzt und dann kommt es öffentlich zu einer Auseinandersetzung. Selbst als dann der Josef Stabel entlassen wird und Gerd Roggensack als Trainer übernimmt, kommt es zu weiteren Problemen, denn der Wuttke ist immer noch verletzt und der Trainer beschuldigt dann ihn, er hätte doch während seiner Verletzungsphase ein Weinfest, den Durkheimer Wurstmarkt besucht. Auf Wuttke gelassen konnte, das kann gar nicht sein. Ich war nicht auf einem Weinfest, ich bin nämlich Biertrinker. Das fand wohl vor allem er lustig. Natürlich war er auf dem Weinfest und er war auch ein bekannter Weintrinker und das machte ihn ja eigentlich auch so sympathisch. Und dazu muss man sagen, er hatte auch den Spitznamen der Schoppenkönig der Pfalz. Also das kam jetzt beim Verein nicht so gut an und er wurde erstmal suspendiert. Und dadurch fehlte er dann auch beim Pokalsieg der Lauterer in der gleichen Saison, war er aus dem Kader rausgestrichen worden. Und beim Abschiedsspiel von Hans-Peter Briegel dann danach skandierten die Fans dann auch wütend Briegel für Wuttke. Und der Spiegel schrieb dann: Wuttke, 27 Jahre alt, ist die tragische Figur im Bundesliga-Fußball. Wo begabter als alle, die Mitte dieser Woche gegen Finnland bei der WM-Qualifikation spielen, aber durch sein Verhalten ist er seit neuestem noch viel weiter entfernt von der Nationalmannschaft unter Franz Beckenbauer. Er hat sich da einiges vielleicht selber kaputt gemacht. Und auch durch sein Verhalten brachte er auch die Mitspieler leider bei Kaiserslautern gegen sich auf. Denn er war ja auch immer einer so, der klar gesagt hat, was er denkt. Und da hat er die Mitspieler oft als ihr Blinden, ihr Idioten benannt. Oder dann hat, wenn er bezichtigt wurde, gelogen zu haben, hat er immer gesagt, nee, das habe ich nie gesagt. Und das kam halt sowieso schon bei den Mitspielern nicht gut an. Und dann war es ja auch so, dass die Leistungen teilweise nicht kamen. Und dann kam halt noch ein Radiointerview dazu, wo er mal so locker erzählt, dass er seinen Sohn Benjamin mal zur Mannschaftssitzung mitgenommen habe, um seinen Filius mal zu zeigen, mit was für dummen Menschen er denn da zu tun habe. Die aufgebrachten Kollegen hat er dann allerdings auch wieder mit einem lockeren Spruch beruhigt, indem er gesagt hat, na so Leute, das hat sich doch nur auf den Trainer Stabel bezogen. Wüsste gar nicht, wo das Problem sei. Trotzdem, das zeigt, überall eckte er halt irgendwo an. Und in dieser Zeit gibt's dann auch so Sprüche wie, immer wenn ich breit bin, werde ich spitz, und alles sowas erzählte der dann gegenüber der Presse, die das natürlich auch schon überall geschrieben haben. Und das Ganze gab ihm halt dann diesen Ruf. Also das Ganze überdeckt eigentlich seine sportlichen Fähigkeiten, die er hat, und auch Leistungen, die er teilweise erbracht hat. Also im Grunde stand er sich oft selber im Wege, und nach dieser Saison wird der Wuttke dann auch für einen Spottpreis abgegeben, und zwar zum spanischen Zweitligisten Espanyol Barcelona. Und das ist ja eigentlich eine echte Traditionsmannschaft. Und der steigt dann auch mit dem Team umgehend wieder auf in die erste Liga, in die Primera División. Und der Wuttke wird dann da teilweise richtig gefeiert als König von Barcelona, weil da bringt er wirklich tolle Leistungen. Allerdings hat er auch da wieder ein bisschen Pech. Das zieht sich auch so ein bisschen, dass er auch immer irgendwie noch Pech dazu hat. Denn da gab es eine Beschränkung für Ausländer, wie es halt in Deutschland das ja auch gab. Und dementsprechend nach 2 Jahren hatten die andere Ausländer geholt. Und deshalb war eigentlich für den Wuttke kein Platz mehr. Und er sollte deshalb den Verein verlassen. Während dieser Zeit, vor allem bei Kaiserslautern, aber dann auch noch bei Barcelona, war es halt so, dass der Wuttke auch in den Fokus der Nationalmannschaft rückte. Und zwischen 86 Bei der WM war er noch nicht dabei, aber danach und 88 absolvierte er insgesamt 4 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft und er erzielte dabei ein Tor. Und er gehörte zum einen zum Kader der Europameisterschaft 88 im eigenen Land. Und auch hier zeigte sich so ein bisschen sein ambivalenter Status. Er war nah dran an der internationalen Spitze, schaffte es aber nie so ganz. Man muss dazu sagen, dass er aber auch wahnsinnige Konkurrenz zu der Zeit hatte, weil, wie man ja auch später bei der WM 90 sieht, wir hatten eigentlich ja wahnsinnig gute Spieler mit Matthäus, Littbarski, Thon, Hässler, Rolf und so weiter. Also da war auch ganz wenig Platz für ihn. Also da hatte er echt harte Konkurrenz. Da gab es andere Zeiten in der Nationalmannschaft, wo er wahrscheinlich sich ohne weiteres hätte durchsetzen können. Und dazu muss man sagen, diese anderen Spieler waren einfach verlässlicher. Bei der EM 1988 spielte Deutschland in der Vorrunde 1-1 gegen Italien, 2-0 gegen Dänemark und 2-0 gegen Spanien. Und in dem Spiel gegen Spanien hat der Wuttke gespielt bzw. wurde in der 63. Minute eingewechselt. Im Halbfinale trafen wir ja dann auf die überragende Mannschaft aus den Niederlanden mit Marco van Basten, Van Breukelen, Ronald Koeman, Frank Rijkaard und Ruud Gullit. Und Van Basten macht ja in der 88. Minute bei einem Stand von 1-1 im Laufduell gegen den Kohler das entscheidende 2-1. Ja, und nach dem Sieg tauscht ja dann der Ronald Koeman das Trikot mit dem Olaf Thon und wischt sich dann symbolisch den Hintern damit ab. Ein Riesenskandal zu der Zeit. Aber ganz Holland jubelt halt und das ist für die halt die Rache für 74, wo sie ja eigentlich wahrscheinlich auch das bessere Team waren, aber ja dann verloren haben. Eine besondere Rolle in Wuttkes Karriere spielen dann allerdings Olympischen Spiele von 1988 in Seoul, Südkorea und das dortige Fußballturnier. Dieses Turnier nahm eine Sonderstellung zu der Zeit im internationalen Fußball ein. Damals waren Profis seit 84 zugelassen. Allerdings durften nur Spieler teilnehmen, die noch nicht bei einer Weltmeisterschaft eingesetzt worden waren. Dadurch entstand so ein Wettbewerb, der zwar nicht die Strahlkraft einer WM hatte, aber doch auf sehr hohem Niveau ausgetragen wurde. Und für viele Spieler war Olympia quasi so die Gelegenheit, sich international zu präsentieren und sich zu zeigen. Und dazu muss man ja sagen, dass die Deutschen nicht so oft bei Olympischen Spielen dabei waren. 52 und 56, 72 als Gastgeber waren wir gesetzt. Und auch da hatte die BRD ja schon 2-3 gegen die DDR verloren, was ja schon so ein Hinweis auf 74 hätte sein können, dass die DDR doch ein richtig gutes Team hat. Und sie waren dann halt 84 dabei. Und 88 war dann eigentlich die letzten Olympischen Spiele bis 2016, an denen Deutschland dann erstmals wieder teilgenommen hat im Fußball der Männer. Und die Olympischen Spiele 88 in Seoul, an die kann ich mich auch richtig noch gut erinnern, da denkt man natürlich als erstes so an Ben Johnson und dem Dopingskandal, der da nachher kam. Aber vor allem auch die deutsche Männermannschaft, die reiste mit einem richtig starken Kader nach Südkorea. Neben dem Wuttke standen unter anderem Spieler wie Jürgen Klinsmann, Kalle Riedle, Frank Mill im Aufgebot. Und mit Klinsmann und Mill waren noch 2 weitere Spieler dabei, die halt auch bei der EM schon dabei waren, aber halt auch relativ wenig gespielt haben. Im Tor stand Uwe Kamms von Mönchengladbach und der Ersatz war Olli Reck. Vielleicht damals noch der Pannen-Olli, aber auch schon, wie nachher auch, ein richtig guter Torwart. Und in der Abwehr hatten wir Wolfgang Funkel, Roland Grahammer. Der war ja lange Augsburg, Nürnberg und dann ab 88 bei Bayern. Hat er ja auch mehrere Meisterschaften gewonnen. Thomas Hörster, ewig bei Leverkusen. Uli Borowka, Mönchengladbach und Bremen. Der machte allerdings kein Spiel bei Olympia. Und Michael Schulz, den man ja vielleicht am ehesten noch aus Dortmund und Bremen kennt, aber vorher auch in Lautern, eher so für das Rustikale verantwortlich. Und im Mittelfeld Thomas Hässler, erster FC Köln damals, Juventus Turin. Dann Christian Schreier aus Leverkusen, Armin Görz, der war 2-mal Vizemeister mit Köln. Rudi Bommer, Düsseldorf und später Eintracht Frankfurt. Gerhard Kleppinger von Darmstadt 98, der war mir jetzt nicht so sehr bekannt. Holger Fach natürlich aus Uerdingen-Gladbach, am Anfang Düsseldorf. Und Olaf Jansen, auch ein Mittelfeldspieler vom 1. FC Köln. Und Ralf Sievers, Frankfurt und St. Pauli, da hat er gespielt. Und das Prunkstück war eigentlich der Sturm. Jürgen Klinsmann, Kalle Riedle, das ist ja bekannt, ne? Dortmund, Lazio, Liverpool, Fulham und Klinsmann ja sowieso. Und Frank Mill, auch ein Bundesliga-Star, Gladbach und Dortmund. Und Fritz Walter, natürlich der 80er Jahre Fritz Walter aus Stuttgart. Und Trainer war Hannes Löhr, der war ja auch sehr lange beim DFB. Und der hat dann versucht, aus dieser Gruppe ein richtiges Team zu formen, was ihm dann auch gelungen war. Und der Wuttke hat da eine richtig wichtige Rolle gespielt in dem Turnier. Als kreativer, offensiver Mittelfeldspieler. Und da hat er eigentlich durchgehend sich quasi den Arsch aufgerissen. Das, was man ja eigentlich immer von ihm verlangt hatte, das hat er da geschafft. Und der Turnierverlauf, der war schon recht anspruchsvoll. Die BRD spielte zunächst gegen physisch starke und taktisch gut organisierte Chinesen. Im ersten Spiel gewannen sie 3-0, zwei Tore Frank Mill und der Wuttke steuerte auch ein Tor bei. Zwei Tage später schon spielte man dann gegen Tunesien und gewann 4-1. Und nochmal zwei Tage später dann gegen Schweden. Dort verlor man allerdings 2-1, was allerdings für den Turnierbaum, sagen wir mal, gar nicht so schlecht war. Im Viertelfinale spielte man dann nämlich gegen Sambia und gewann 4-0. Drei Tore Jürgen Klinsmann. Und der Wuttke, der brachte sich halt in all diesen Spielen ein, auch wenn er nicht immer der Mittelpunkt quasi war bei diesen ganzen anderen Superspielern, die eigentlich dabei waren. Aber er ordnete sich vor allem unter und es gab keine Probleme. Und im Halbfinale trafen sie auf Brasilien und die spielten damals mit Taffarel im Tor, Jorginho, den wir aus der Bundesliga von Leverkusen und Bayern kennen, Bebeto, den Star von Deportivo La Coruña und Romario. Wahnsinn, also der Romario von Barcelona und vorher Eindhoven. Da hatten die natürlich einen Wahnsinnssturm in dem Turnier. Und Deutschland ging in der 50. Minute durch Holger Fach in Führung. Dann gleicht Romario aus und es bleibt dann auch beim Unentschieden nach der Verlängerung. Es kommt zum Elfmeterschießen. Und der Jansen, der Klinsmann verschießen die ersten beiden. Dann verschießt ein Brasilianer. Man denkt, das geht jetzt weiter und dann kommt der Wolfram Wuttke. Und auch er verschießt, obwohl er den recht hart links in die Ecke, aber der Taffarel, der springt schon früh ab und der hält den Ball. Aber eigentlich denkt man jetzt, oder da hat man jetzt gar keine Lust mehr auf das Spiel um Platz 3. Aber Olympia ist halt was anderes, weil da kriegt man ja eine Medaille. Und tatsächlich haben sie sich zusammengerissen und sie gewannen dann gegen Italien das kleine Finale. 3-0. Und diese Medaille war eigentlich für den Wuttke so sein größter internationaler Erfolg, den er dann erzielt hat. Während andere natürlich, bei denen ist das irgendwie untergegangen, wie Klinsmann und so, die Weltmeister gewonnen haben, Champions League Triumphe gefeiert haben. Aber auch das ist ja schon ein Riesengewinn, bei Olympia eine Medaille zu gewinnen. Und nach Olympia hat er dann seine Vereinskarriere halt fortgesetzt, allerdings ohne wirklichen Aufschwung. Wie gesagt, 90 kommt ja dann der Wechsel von Kaiserslautern zu Barcelona, wo er 15 Tore schießt und auch richtig gut ankommt und dann ja leider nochmal wechseln muss. Und er geht dann zum ersten FC Saarbrücken. Und da hat er dann von 92 bis 93 nochmal gespielt. Er leidet dann allerdings eine Schulterverletzung, die zwingt ihn dann im Alter von 31 Jahren tatsächlich die Karriere zu beenden. Er ist dann noch so eine Art spielender Co-Trainer. Also man behält ihn im Verein. Aber er kommt halt nicht mehr so richtig auf die Beine. Und sein Körper, man sagt auch so sein Lebensstil und ähnlich hätte dafür beigetragen, ob das wirklich so ist. Es muss nicht sein, allerdings wird das immer so kolportiert, weil er in den Jahren danach oder auch während seiner Karriere halt immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Das wurde immer auf sein angebliches Übergewicht. Klar, der war jetzt nicht durchtrainiert, ne? Aber trotzdem, das Ganze hat das halt leider immer etwas überspielt. Und in der Saison, wo er dann quasi noch so Co-Trainer ist, ist er der Assistent von Peter Neururer. Was natürlich ja eigentlich passend ist, so vom Typ her. Da könnte man ja meinen, die passen zusammen. Und der Abi Abramczyk, der sagt dann ja, also er hätte den ja als Spieler erlebt, aber als Trainer wäre er nicht so ein Spaßvogel gewesen wie als Spieler. Und man hätte als oft Probleme mit ihm gehabt und vor allem sei halt da auch so völlig unzuverlässig gewesen. Der war halt unpünktlich in der Kabine oder teilweise gar nicht beim Training und dann mussten dann Spieler hin und ihn anrufen, was denn bei ihm los wäre, wo er bleiben würde. Und der Peter Neururer hat deshalb so quasi so eine Sonderbetreuung quasi für den Co-Trainer arrangiert, dass alle gucken, dass es dem Wuttke auch gut geht. Vielleicht, weil es ihm, ne, aufgrund dieser Verletzung, dass er die Karriere aufgeben muss, ne, und das für ihn psychisch halt so ein richtiges Tal war und man nicht wollte, dass der da irgendwie versackt oder ganz abstürzt. Also im Grunde hat man sich ein bisschen wohl um ihn gekümmert. Der Peter Neururer hat mal gesagt, er wollte den Jungen einfach im Auge behalten. Und auch in den Folgejahren hat er es dann mal versucht, mal als Trainer, aber auch mal als Manager im Amateurbereich, unter anderem später dann in den 2000ern bei beim TSV Greilsheim. Aber der Durchbruch ist ihm auch da nicht gelungen. Er ist auch da angeeckt mit dem Sponsor oder Mäzen dieses Vereins. Und das Ganze wirkt halt so, ne, dass sich das halt so durchzieht. Sein Sohn allerdings sagt, zu Hause wäre halt ein ganz anderer Mensch, ein liebenswerter Familienmensch gewesen. Der wäre halt immer auch für eine Partie Fußball im Garten zu haben gewesen. Und der erzählt, dass der Vater ihm mal versehentlich einen Zahn rausgeschossen habe, ihm dann liebevoll in den Arm genommen hätte, auf die Schulter geklopft hätte und gesagt, komm Junge, ist doch nicht so schlimm. Zum Glück waren es nur die Milchzähne. Ansonsten sei er halt auch ein relativ lockerer Vater gewesen und der auch gar nicht so auf den Fußball fixiert war. Denn der Sohn selber war auch ein guter Fußballer und hat dann aber irgendwann gesagt, nee, ich möchte jetzt Tennis spielen. Und das wäre für seinen Vater auch kein Problem gewesen. Der hätte dann gesagt, wenn es dir Spaß macht, dann mach das halt. Also an sich sehr umgänglicher Typ und so wird er anscheinend auch von allen geschildert. Nach seiner Profikarriere zieht es ihn dann halt wieder ins Ruhrgebiet zurück und er eröffnet in Recklinghausen ein Sportgeschäft und er ist dann auch regelmäßiger Gast im Gelsenkirchener Bühr beim Stammtisch der ehemaligen Schalke 04 Profis im Zutz, so wird es jedenfalls geschildert. Und er erfüllt sich seinen lang gehegten Schalke 04 Traum. Im März 97 mietet Wuttke gemeinsam mit zwei Freunden ein Wohnmobil und reist zum Schalke UEFA Cup Auswärtsspiel nach Valencia. Inmitten von 5000 Blau-Weißen bejubelt er ein 1:1 Unentschieden und den Einzug ins Halbfinale. Also man sieht, das ist halt echt ein Typ wie du und ich. Allerdings ist sein Leben nach dem Profifußball dann doch relativ schnell von gesundheitlichen Problemen überschattet. Im Jahr 2000 überstand er eine bei Männern sehr seltene Brustkrebserkrankung und er stirbt dann im März 2015 im Alter von 53 Jahren an multiplen Organversagen infolge einer Leberzirrhose. Da kann man jetzt natürlich sagen, das ist der Lebenswandel. Aber natürlich sehr traurig, vor allem weil er so früh verstirbt. Man muss halt sagen, Wolfram Wuttke, das war ein Spieler, der in Erinnerung geblieben ist, nicht wegen den Rekorden oder wahnsinnigen Zahlen, die er da als Spieler geleistet hat, sondern einfach von seiner Art, von seinem Umgang mit den Leuten und dass das halt so ein echter Typ war, über den man halt auch schon in den 80er Jahren geschrieben hat, dass solche Typen immer weniger werden und heute sind solche Typen ja völlig verschwunden. Viele sagen auch, der erinnerte ihm so ein bisschen von seiner Art her an Mario Basler, der allerdings natürlich wesentlich erfolgreicher noch war, vielleicht trotz seiner Art. Und es zeigt sich ja bei dem Turnier bei Olympia 88, was vielleicht möglich gewesen wäre, wenn er vielleicht etwas zurückhaltender oder etwas professioneller gewesen wäre. Andererseits wäre er dann halt auch nicht der Typ gewesen, der vielleicht so in Erinnerung geblieben wäre, wie es eigentlich bei den Leuten ist, die das Ganze damals so verfolgt haben. Ich finde, er ist so ein Beispiel für die Spieler so der 80er Jahre oder so, wie ich das auch in Erinnerung habe, irgendwo so ein bisschen zwischen Fußballromantik und Professionalisierung. Da ist so der Übergang in den 80er Jahren bis in die 90er. Irgendwie ist er bei mir in der Erinnerung geblieben, dass einer der Spieler war, der halt einen schönen Ball spielen konnte, aber jetzt halt auch nicht so abgehoben war. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass in allen so den Berichten, es gibt so ganz viele, wenn so über die 80er Jahre gesprochen wird, da wird dann immer so ein bisschen gespottet über den Wuttke und das wird ihm vielleicht eigentlich nicht gerecht. Natürlich war das lustig und so, aber er war halt, er hat einfach nur das ausgesprochen, so wie er war und man vergisst dann so ein bisschen, wie gut er eigentlich war als Fußballer und vielleicht hätte er auch noch wesentlich besser werden können. Und diese Geschichte wollte ich jetzt, da ich ja jetzt viel über die 80er Jahre gelesen habe, von Anfang an schon mal machen. Und da dachte ich, ist das jetzt der richtige Moment, um das einzufügen, bevor wir jetzt dann in Kürze weitermachen mit den großen Erfolgen des FC Bayern von 84, 85 bis 86, 87.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.